Herzlich willkommen zum Purple People Talk zum Week 6 Matchup zwischen den Minnesota Vikings und den Philadelphia Eagles. Zwei Teams mit Winning Record gestartet, drei Siege, zwei Niederlagen und deswegen eigentlich mittendrin im Kampf um die Playoffs. An meiner Seite heute Christoph Gernert, ebenfalls aus unserer Redaktion. Christoph, mit welchen Erwartungen gehst du in diesen Spieltag?
Ja, in diesem Spieltag zumindest wieder mit der Erwartung eines Wins, wie eigentlich jede Woche. Insgesamt würde ich sagen, ja, schwieriges Matchup. Also vor der Saison hätte ich auf jeden Fall gesagt, dass Philly für mich den stärksten Kader der NFC hat, so durch die Bank. Die einzige Schwäche sehe ich so ein bisschen in der Secondary von der Defense, aber sonst durchaus total gut besetzt. Und gerade die Offense ist auf jeder Position High Power. Das Einzige, was uns halt wirklich in die Karten spielen könnte, ist vor allem, dass dort relativ viele verletzte Passempfänger sind in Philadelphia.
Kommen wir jetzt aber zum Anfang zu einem Thema, was in Fankreisen heiß diskutiert wurde, eigentlich mit Anfang des NFC Championship Games im letzten Jahr, nämlich Reviews bei Pass Interference Calls. Bisher war es ja eigentlich immer so, dass Fouls generell nicht wiederholbar sind, also dass kein Videobeweis für Fouls angewendet werden kann. Das hat sich jetzt für Pass Interference Calls dieses Jahr geändert. Das heißt, Coaches können challengen, ob, wenn sie der Meinung sind, dass ein Foul angeblich eine Pass Interference war, wenn es nicht geworfen wurde, oder eben auch andersrum, wenn eine Pass Interference geworfen war, dass sie der Meinung sind, dass es keine gibt. Das heißt, dieses Jahr sind erstmals auch sogenannte Judgment Calls challengebar. Wie siehst du das? Wie hat sich das bisher bewährt? Bist du der Meinung, das war eine gute Idee oder hätte man das lieber lassen sollen?
Ja, also ich meine, wir sind ja selbst Opfer dessen schon irgendwie so ein bisschen geworden mit Dalvin Cook gegen Green Bay, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht. Also am Anfang, besonders am Anfang der Saison, habe ich das Gefühl gehabt, da kamen irgendwie 1000 Calls, aber im Endeffekt bringt es irgendwie nichts, weil das ist immer halt noch im Judgmental des Referees. Sei es nun, ob das Videostudio in New York ist oder die Leute auf dem Feld. Man streitet sich trotzdem darüber, ob es jetzt eine Pass Interference war oder nicht. Und daran hat auch der Call oder das Review nichts geändert. Ist so ein bisschen einfach verloren in meinen Augen. Und das kostet nur Zeit.
Ich mein, so ein bisschen ging es ja eben darum, so mega klare Calls, wie jetzt eben zum Beispiel den in New Orleans, dass man sowas dann in Zukunft vermeiden könnte, wo jeder Mensch im Stadion gesehen hat, dass das ein Pass Interference war, außer der Herr Schiedsrichter, der gerade daneben stand. Das Problem, was ich im Moment daran sehe, ist halt, dass gefühlt wirklich außer der eine Touchdown von Diggs, wo Cook angeblich Downfield geblockt hat, wobei man da sagen muss, dass es ein pingeliger, aber richtiger Call war, irgendwie bisher gar nicht overturned wird. Also man hat das Gefühl, eigentlich bei jeder PI, die gechallenged wird, wird gesagt, Call stands. Also man sagt, ja, es ist nicht zweifelsfrei bewiesen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dann hätte man es im Endeffekt auch lassen können. Und das gar nicht einführen, weil wenn ich eh irgendwie als Review Official nicht die Eier habe, da mal einen Call zu overturnen, dann muss ich wirklich sagen, dann brauchen wir das auch irgendwie nicht, weil wenn selbst die Klaren halt fast nie umgedreht werden, ist es halt eigentlich irgendwie wie vorher. Und das zweite Problem, was ich sehe, ist so ein bisschen das mit einer klaren Linie, die halt bisher nicht zu erkennen ist, dass man eben auf der einen Seite solche unglaublich kleinen Calls hat, wie der Touchdown von Diggs in Green Bay. Nochmal, es ist ein richtiger Call gewesen, wenn man da wirklich penibel auf die Regeln achtet. Das war ein Pick-Play und Cook hat den Safety da deutlich behindert, Diggs zu covern. Aber trotzdem, wenn ich sehe, was für Calls nicht umgestoßen wurden, dann muss ich wirklich sagen, dann fehlt mir da halt so ein bisschen die Konstanz in den Calls. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Weil dann eben dieser Videobeweis eigentlich nochmal Probleme in dem Bereich schafft, wo er sie eigentlich lösen sollte. Und deswegen nochmal meine Frage an dich. Siehst du irgendeine Möglichkeit, wie man das lösen könnte, wie man das auch konstanter hinkriegen würde? Oder bist du der Meinung, man sollte es einfach wieder ganz lassen und es den Referee-Crews wieder selbst überlassen?
Ja, also ich finde, dass man beispielsweise so ein Ding wie in New Orleans in dem Championship Game, das ist halt diese eine Pass Interference unter 1000, so ungefähr. Das ist halt wirklich so eine klare Sache gewesen. Da weißt du, dass der Defender das auch einfach nur gemacht hat, um den Receiver aus dem Weg zu räumen. Und das wurde dann halt nicht gesehen. Ja. Und dafür ist es dann diese Regel anwendbar, aber im anderen ist in dem, sag ich mal, normalen Fällen, sei es mit der Diggs Pick Play, das ist vertretbar nach den Regeln. Aber das ist wieder Catch Rule all over again, sag ich mal so. Weißt du, dann wird dann darüber gestritten, was ist denn eine Pass Interference? Und darin liegt dann das Problem, wenn dann die Schiedsrichter denken, sagen ja, das ist eine Pass Interference und das nächste Referee-Team sagt ja, das ist keine. Und das ist halt auch schwierig zu sehen in so einer Zeitlupe, weil du spürst nicht die Force, wenn dann der Spieler den Arm nur auf dem Receiver ablegt und eigentlich gar nicht so richtig was macht. Das ist halt Football, das ist ein Kontaktsport auch ein bisschen. Das kann dann zwar schon so aussehen, als würde da jetzt irgendwie groß was reinkommen. Ist es aber nicht. Oder auch andersrum, das sieht nicht nach viel aus, aber es ist dann doch was. Da muss man halt einfach eine Regel haben, um das zu beurteilen. Jetzt hat man zwar ein Mittel, um drauf zu gucken, aber man weiß gar nicht genau, worauf man da guckt oder was man da oder wie man das genau zu beurteilen hat. Und dadurch wird es halt einfach nur Streit verursachen. Wie halt die Catch Rule, wo dann gesagt wurde, ja, das ist ein Catch und das ist kein Catch. Und dann hat man sich halt wochenlang darüber aufgeregt, ob es jetzt einer war oder nicht.
Ich sagen muss, dass es, glaube ich, am Regeltext am wenigsten liegt, weil der Regeltext für Pass Interference ist halt eigentlich schon relativ eindeutig. Die Sache, wo ich, glaube ich, im Moment so ein bisschen das Problem sehe, ist, was ist für die Replay-Officials ein klarer und deutlicher Beweis? Und ich glaube, da ist im Moment der Punkt, wo die Meinungen auseinandergehen, wo halt die einen sagen, dass man eigentlich fast gar nichts overturnen kann, weil man eigentlich nie wirklich zu 100% beweisen kann, dass da jetzt jemand behindert worden ist. Und andere halt eben wiederum sagen, ja doch, klar, in dem Video, da sieht man das doch. Und da halt, glaube ich, auch unter den Schiedsrichtern, die da die Reviews machen, die ja deutlich unbekannter sind als diejenigen, die da auf dem Feld stehen. Dass da dann, glaube ich, immer, dass man da nie wirklich richtig weiß, hat man da jetzt jemanden, der da eher kleinlich ist oder jemanden, der das sehr großzügig auslegt. Und da wäre es natürlich vielleicht eine Idee, dass man die Reviews für Pass Interference Calls und solche Judgment Calls halt nicht mehr den Review Officials in der Booth überlässt, sondern dass man quasi die Bilder dem eigentlichen Referee-Team wieder zuspielt. Und die sich das dann an der Sideline angucken können und dann nicht die Booth in New York den Call macht, sondern dass es die Crew auf dem Feld selber ist, die dann aufgrund der Bilder ihren Call machen. Und ich glaube, dann ist es halt auch leichter, sich darauf einzustellen, weil dann hat man wiederum die Linie des eigentlichen Schiedsrichterteams dort und nicht zwei verschiedene Linien, die da quasi miteinander kollidieren. Und da wissen dann die Coaches vorher, okay, okay, das ist eine Crew, die ist da eher kleinlich, oder okay, das ist eine Crew, die lässt da mehr durchgehen. Und damit können sich halt Coaches und Spieler besser darauf einstellen.
Ja, aber es kostet halt auch wieder richtig Zeit, ne? Muss man dann auch denken. Wenn dann irgendwie so eine Sache ist, wo dann der Offizielle muss ja dann aus New York erstmal sagen, ja, da könnte was gewesen sein, und dann geht der Ref auf dem Feld erstmal wieder zur Seitenlinie, guckt in seine Microsoft Surface Box, ja, und guckt sich erstmal die Bilder an, die er bekommt. Und dann hast du wieder eine Unterbrechung, die möglicherweise irgendwie Schwung aus irgendwas nimmt. Dann könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es irgendwelche cleveren Coaches gibt, die sagen, ja, mach mal irgendwie was in der Richtung, und dann challenge die irgendwas auf eine Pass Interference. Und dann nehmen die einfach so den Schwung, das gut bekannte Momentum oder so, wieder aus so einer ganzen Geschichte raus für irgendwelchen BS in dem Moment. Ja, also ich verstehe,
Ja,
was du
aber das.
meinst, dass man das auf der gleichen Linie hat, aber vielleicht, ja, weiß nicht, es kostet halt wieder auch wieder echt Zeit.
Ja, das unterscheidet sich ja nicht von jeder anderen Challenge. Ich meine, jede Challenge, die dort getroffen wurde, sei es ein Catch, sei es eine Pass Interference, sei es ein Spot, kostet immer Zeit. Und ich glaube nicht, dass die Zeit signifikant größer ist, wenn es die RefQ selber ist, die sich das anguckt. Ich glaube, dass der Zeitaufwand ist relativ ähnlich. Und deswegen, wenn es da Leute geben würde, die sowas dann taktisch als Mittel einsetzen, dann könnten die das auch jetzt schon mit der aktuellen Regel.
Ja, wie gesagt, ich habe halt die Befürchtung, dass dann irgendwie gerade irgendwo dann, wenn es wichtig wird, aufs Eingemachte zugeht, in irgendeinem Drive, dann jede mögliche Sache da andauernd überprüft wird, genau drauf geguckt wird, um dann nicht irgendwas zu machen, und dann kriegst du halt einfach gar keine Bewegung mehr in das Spiel. Und das ist ja jetzt schon häufig mal unterbrochen.
Ja gut, das wäre halt in den letzten 2 Minuten so ein bisschen die Gefahr, wenn die Schiedsrichter halt selber ihre Reviews dann callen müssten, was ja normalerweise eben aus der Booth immer kommt, die Signale in den letzten 2 Minuten, ey Leute, guckt euch das nochmal an. Beziehungsweise wir überprüfen das jetzt nochmal, das ist ja die aktuelle Regel, dass das dann aus der Booth selber kontrolliert wird. Und das wäre halt so die Gefahr, dass die Ref-Crews dann quasi den Druck von sich selber nehmen und halt bei jeder halbwegs knappen Szene sagen, ja, dort gucken wir uns jetzt nochmal an. Das ist halt der einzige Punkt, wo ich wirklich die Gefahr sehe, dass da der Spielfluss ein bisschen rausgeht, weil während des eigentlichen Spiels geht das ja nicht wirklich, weil die Coaches ja nur 2 Challenges zur Verfügung haben. Und ja auch die Challenges durch die Timeouts limitiert werden. Das bedeutet, so Bullshit werden die sowieso nicht challengen, einfach weil der Timeout viel zu wertvoll dafür ist, den man dadurch verlieren würde. Sondern das Einzige, wo ich halt die Gefahr sehe, ist dann eben, wie gesagt, in den letzten 2 Minuten, dass dann die Crew jedes Mal an die Sideline geht, sich jedes Mal das neu anguckt. Aber da kann man dann ja auch wieder das so sagen, dass die Refs sich das zwar selber angucken, das Signal, dass sie es sich angucken sollen, aber aus der Booth kommt und nicht von den Refs selber. Sondern dass die Refs selber nur die Review an sich übernehmen und nicht die Entscheidung, ob es reviewed wird.
Ja, es könnte vielleicht funktionieren. Ich meine, wäre zumindest interessant, das mal zu sehen. Aber vielleicht kriegt man dann auch mal irgendwie so ein Overturn oder sonst was. Aber im jetzigen Status, wo wir ja quasi gestartet sind, da passiert halt nicht viel, ne? Was wird da schon groß geändert? Außer dass halt irgendwie mal kurz ein, ja, wir machen jetzt ein Review und ja, okay.
Es ist ja so ein bisschen auch irgendwie das, warum man ja sagt, dass die Booth das überprüfen soll und nicht die Schiedsrichter selber, weil man eigentlich vom Vorurteil her sagt, dass die Booth eher bereit wäre, Fehler auch umzudrehen als die Schiedsrichter selber. die dann ihre eigenen Fehler korrigieren müssten quasi und sich die ja dann auch irgendwie eingestehen müssten dadurch. Wobei ich das eben tatsächlich gar nicht glaube. Und da die Borussia ja irgendwie fast gar nichts umdreht, ist dieses Argument ja eigentlich auch nichtig. Aber ich glaube, wir werden noch viele Diskussionen darüber führen. Es ist ein Thema, was noch lange nicht abgeschlossen ist. Gerade in der nächsten Offseason wird da, glaube ich, nochmal sehr stark diskutiert werden, wenn es dann auch wieder zu den Sitzungen der Competition Committees geht. Und deswegen möchte ich jetzt auch mal wieder zum Sportlichen zurückkommen und auch dort mal eine Startbilanz ziehen. In der letzten Woche haben wir sehr stark über die Offense gesprochen und was man tun muss, damit sich die Offense deutlich verbessert. Viele der Sachen, die wir angesprochen haben, sind dann auch tatsächlich im Spiel gegen die Giants passiert. Jetzt wollen wir mal auf die Defense gucken. Die hat dieses Jahr doch einen bedeutend besseren Start hingelegt, ist aktuell in den traditionellen Metrics, in den traditionellen Statistiken wieder eigentlich da, wo sie die letzten Jahre immer waren, nämlich in den Top 5. Auch beim DVOA von Football Outsiders, also auch bei Advanced Statistiken, auch dort stehen die Vikings wieder auf Platz 5. Wie siehst du den Start
Ja.
der Defense? Hat dich das eher enttäuscht? Ist es so, wie du es dir gedacht hast, oder vielleicht sogar ein bisschen besser?
Also fangen wir mal so an. Ich fand natürlich, gab es dann diese beiden Spiele gegen Oakland sowie auch gegen gerade Atlanta, besonders am Start, die ja wirklich überragend waren nach allen möglichen Metrics mit Turnovern und wie früh man den Gegner gestoppt hat. Und dann hat man ja eigentlich erst in der Garbage Time wieder was zugelassen, als dann die Ersatzspieler da waren und man mehr auf Bend But Don't Break, also die Big Plays verhindert hat. Die Spiele waren schon ja wirklich ziemlich gut, aber ja, man hat oft oder man hat, finde ich, öfter mal auch gerade den Start verschlafen, wenn ich dann gerade an das Green Bay-Ding zurückdenke. Boah. Das tat am Anfang schon richtig weh, wie ja gerade Rodgers uns da richtig auseinandergenommen hat, Rodgers und Adams mit einigen Big Plays. So, man hat, finde ich, aktuell kommt man schlecht in das Spiel herein. Also gerade so das erste gegen die gescripteten Plays und so, das sieht nicht wirklich gut aus. Und wenn man dann nach dem ersten Viertel so ein bisschen adjusted hat, dann wurde es auch einfach jedes Mal irgendwie direkt besser. Da fehlt in meinen Augen auch teilweise so ein bisschen Abstimmung. Gerade in der Secondary. Wenn der Pass Rush dann mal nicht durchkommt, wenn Griff und Hunter nicht den Zugriff bekommen, den sie ja zwischendurch immer wieder bekommen, weil die ja eine überragende Saison spielen.
Generell, wenn man mal gerade auf die Starts der Defense guckt, ich würde nicht sagen, dass man grundsätzlich sagen kann, dass die Defense langsam startet, weil gerade wenn man auf die Heimspiele guckt, dort ist die Defense ja sehr schnell aus den Startlöchern gekommen, sowohl gegen Atlanta als auch gegen die Raiders, was du ja auch schon angesprochen hattest. Ich glaube, bei den Auswärtsspielen, da waren die Probleme sehr unterschiedlich, wenn man das mal so sich anguckt. Ich glaube, gegen Green Bay, ich weiß nicht, ob das irgendwas mit dem Gameplan zu tun hatte. Ich glaube, da war auch einfach viel Momentum am Anfang einfach dabei und irgendwie sind die Vikings da nicht so richtig irgendwie da. Ich weiß gar nicht, wie ich das am besten erklären soll. Also irgendwie, das war so ein bisschen das Gefühl, was ich letztes Jahr immer hatte, dass die Vikings irgendwie gespielt haben und auch nicht immer alles ganz schlecht gemacht haben, aber irgendwie aber keinen Zugriff hatten. Und das war so das, was ich auch im ersten Quarter gegen die Packers als Gefühl hatte. Also da hat sich niemand mal richtig erhoben, niemand mal das Momentum irgendwie umgeschmissen, sondern irgendwie hat man sich so komplett einfach dem ergeben, was da halt passiert ist. Und das hat sich ja erst dadurch gewendet, dass Cook halt seinen langen Touchdown-Lauf hatte und dadurch hat sich dann wiederum das Momentum gewendet und ab dann haben die Vikings wieder das gespielt, was sie halt eigentlich konnten. Gegen die Bears, glaube ich, war das ein bisschen anders, weil bei den Bears war das, glaube ich, echt ein Gameplan-Problem, was schlicht und einfach damit zu tun hatte, dass mit Trubisky der Starting Quarterback zu der Zeit rausgefallen ist, eben durch die Schulterverletzung, die er da davongetragen hatte. Man hatte halt einfach von der Defense her, denke ich, absolut für Trubisky geplant, weil Trubisky den Vikings in den letzten 2 Spielen in der vergangenen Saison doch mehr wehgetan hat, als man das von einem eher unterdurchschnittlichen Quarterback erwarten würde. Und gerade durch seine Mobilität und Chase Daniel ist halt von seiner Spielweise und dem Typ der Offense, die man mit ihm die man mit ihm spielen kann, ein ganz anderer Typ als Trubisky. Und ich glaube, dafür hatten die Vikings halt einfach nicht geplant. Und da haben die halt einfach ein paar Drives gebraucht, um da zu adjusten. Die haben für meinen Geschmack zu lange gebraucht, weil allein durch die grundsätzliche Qualität, die die Spieler da haben, gegen einen Backup-Quarterback hätte das schneller passieren sollen. Und auch wenn man noch nicht zu 100% adjusted ist, hätte man da schon besser aussehen sollen, als man es im Endeffekt getan hat. Trotzdem, glaube ich, lag da eben das Hauptproblem gegen die Bears und das war deswegen doch deutlich anders gelagert, als das gegen die Packers der Fall war. Grundsätzlich würde ich schon eine sehr positive Bilanz ziehen, auch positiver, als ich das vor der Saison erwartet hatte. Klar, gerade auf Cornerback gibt es durchaus auch einige Fragezeichen, die hatte ich aber wirklich deutlich größer befürchtet, als sie im Endeffekt jetzt im Moment sind. Und dadurch, dass die Safeties aktuell sehr gut spielen, dass auch unser Linebacker-Duo mit eigentlich bisher ihren besten Saisonstart zusammen haben, also sowohl Kendricks als auch Barr spielen unglaublich gut in den letzten Spielen, gerade jetzt gegen New York, das war eine absolute Machtdemonstration unserer beiden Linebacker dort. Und natürlich eben auch das Edge-Duo. Man kann einfach nur sagen, Griffin ist back, Griffin ist wieder da, wo er vor 2 Jahren aufgehört hat. Und das bringt der Defense, glaube ich, im Moment einen Push, der doch größer ist, als ich ihn vor der Saison erwartet hatte. Deswegen jetzt auch nochmal, was siehst du bisher am positivsten? Also was hat dich vielleicht auch ein bisschen überrascht, dass es so gut gelaufen ist und wo siehst du eigentlich im Moment den Grund für den ja doch relativen Erfolg, weil wenn man mal auf die Zahlen guckt, die Vikings haben insgesamt nur in einem Spiel mehr als 20 Punkte zugelassen, das waren die 21 Punkte in Green Bay. Ne, 24 waren das. So. Was siehst du als Hauptgrund auch für diesen Erfolg?
Ja, als Hauptgrund, ich denke mal, ist schon, dass die Mannschaft von vorne bis hinten einfach stark besetzt ist in der D. Also auch wenn, sage ich mal, Rhodes jetzt nicht seine Form von vor 2 Jahren erreicht und Waynes ja eh immer so ein mal wirklich gut, mal auch für einen echten Lapsus gut Form hat, ist es trotzdem so, dass wir ja von vorne bis hinten wirklich, sage ich mal, relativ starstruck sind. Also wir haben ja mit Griff und Hunter wohl eins ja der besten Edge Rush Duos und ich meine, die beiden stechen tatsächlich noch mal heraus vor allen anderen, weil die einfach mit einer unglaublich hohen Rate den gegnerischen Quarterback pressuren und das egal welcher Quarterback das ist, das tut jedem Quarterback weh, wenn er unter Pressure ist. Ja, das macht jeden Quarterback einfach schlechter. Das macht selbst ein Brady oder ein Mahomes schlechter. Und das hilft uns wirklich enorm. Und dazu können wir auch doch noch ganz gut covern, was das andere auch leichter macht. Und die Defense ist gut. Also an der Defense hat bis jetzt eigentlich wenig Großes gelegen. Ja, und besonders im Vergleich zum letzten Jahr, wo wir zum Saisonbeginn arge Probleme hatten. Sei es nun irgendwie selbst gegen die Bills letzte Saison, aber auch das Week-4-Spiel letztes Jahr gegen die Rams, wo wir absolut zerlegt wurden. Das war ja ein offener Shootout. Da hat die Defense halt in den ersten 4, 5 Wochen quasi gar nicht stattgefunden. Das ist dieses Jahr schon anders. Darauf kann man definitiv weiter aufbauen. Und es macht auch wieder ein bisschen Spaß, Vikings Defense zu gucken.
Ich glaube auch gerade, wenn man bedenkt, dass die Vikings Defense in den letzten Jahren unter Mike Zimmer eigentlich immer im Saisonverlauf so ein Stück besser geworden ist, macht das eigentlich schon wieder sehr viel Mut auch für die nächsten Spiele, wenn man sich da vor Augen führt, dass da eben eventuell auch noch Potenzial nach oben ist, was man dann auch zusätzlich ausschöpfen kann. Und gerade auch das Edge-Duo, du hast es eben schon angesprochen, die Zahlen sind ja eigentlich noch viel beeindruckender, wenn man eben bedenkt, dass man dieses Jahr relativ wenig Inside Rush hat, also relativ wenig Druck durch die Defense Tackles, einfach hauptsächlich durch den Abgang von Sheldon Richardson. Gerade da hätte ich eigentlich gedacht, dass der die Vikings deutlich härter treffen wird. Und das macht es halt auch den Edge Rushern eigentlich nicht sehr einfacher, da Druck zu kriegen, wenn von innen nichts kommt, weil man dann dem Quarterback die Möglichkeit gibt, noch in der Pocket den Schritt reinzumachen, um dann eben wieder die Edge Rusher ins Leere laufen zu lassen und dass Griffin und Hunter eben trotzdem eigentlich permanent es geschafft haben, den Quarterback unter Druck zu setzen. Das zeigt halt nochmal, wie gut die beiden eigentlich aktuell in Form sind und da kann man sich schon mal überlegen, boah, was wäre diese Defense jetzt, wenn man da noch einen Sheldon Richardson in der Mitte jetzt noch hätte und man da auch noch einen konstanten Inside Rush aufbauen würde. Das wäre schon so ein bisschen, das wäre, glaube ich, der Punkt, wo man dann auch wieder die Level erreichen würde, die man vielleicht 2017 hatte.
Ja.
Um jetzt. Und jetzt auch mal schon den Inside Rush, wo wir ihn jetzt schon angesprochen haben, wo siehst du im Moment die Probleme der Defense? Also was muss in diesem Jahr noch besser werden, damit wir eben auch tatsächlich am Ende des Jahres wieder mit einer Top 3, Top 5 Defense am Ende da stehen?
Also zum einen natürlich, wie du gerade schon erwähnt hast, der Inside Rush. Ich hatte tatsächlich irgendwie vor der Saison deutlich auf auch ein bisschen mehr vielleicht sogar auf Hercules Mataafa gehofft, den ich als interessanten Prospect eigentlich sehe, weil er zwar irgendwie undersized ist, aber wir haben jetzt in den letzten Jahren öfter gesehen, dass es irgendwie so undersized-Spieler gibt, die sich dann durch auch gewisse Wuseligkeiten da durchsetzen können, beziehungsweise durch starke Moves oder. Ich meine, als Vikings kennt man ja vielleicht auch am ehesten noch John Randall, der so ein Prototyp dessen war. Dass ich natürlich nicht erwarte, dass er an John Randall oder so rankommt, das sollte klar sein, aber da mal ein bisschen, ja, ich hätte doch gerade nach der Preseason und nach dem Praise, den er auch von Zimmer und so bekommen hat, hätte ich vielleicht erwartet, dass er auch mehr spielen darf und hatte in ihm immer einen Prospekt gesehen, der auch wirklich für Disturbance sorgen kann beim Quarterback oder direkt in der Mitte der Line. Das wäre schon ganz gut und ich freue mich darauf, oder freue mich auch darüber, dass Hughes immer besser zurückkommt nach seinem Kreuzbandriss letztes Jahr und hoffe darauf, dass dann in, ich glaube, 2 Wochen oder in 3 Wochen dürfte Holton Hill dann ja wieder eligible sein, der letzte Saison auch richtig stark war. Und das könnte uns dann nochmal auf Corner einen guten Schub, gerade in der Depth geben, dass vielleicht auch mal Rhodes und Waynes ein bisschen mehr Pause bekommen und wir gerade dann im Dezember noch ein bisschen mehr Luft haben als vielleicht ein, zwei andere Teams.
Ich glaube, nochmal auf Mataafa zu kommen, dass da doch die Erwartungen jetzt vor dem Jahr sehr hoch gesteckt wurden. Natürlich eben auch durch die Kommentare von Zimmer. Du hast es angesprochen. Zimmer hat ihn Anfang des Jahres mit Geno Atkins verglichen. Das ist ja, was ja auch alles andere als ein kleiner Vergleich ist. Gerade eben aus dem Mund von Zimmer, der Atkins ja auch trainiert hat in Cincinnati. Aber da muss man eben auch wieder sagen, Mataafa kommt von einem Kreuzbandriss und wir wissen alle, dass das eben auch ein bisschen braucht, da vernünftig rauszukommen. Und klar, der bei Mataafa ist ein bisschen länger her, das war letztes Jahr in den OTAs, war eben aber trotzdem, gerade auch wenn man ein Spieler ist, der auch mit Explosivität gewinnen muss, der mit seiner Geschwindigkeit dort gewinnen muss, weil er eben nicht die körperlichen Maße hat, um dort konstant gegenzuhalten. Da wird das halt auch noch ein bisschen brauchen, bis er da auf 100% ist. Und klar, ich war auch ein bisschen überrascht, dass er in den letzten Spielen inaktiv war. Hab's auch nicht so ganz verstanden, weil ich fand, dass er in den ersten Spielen eigentlich von dem, was man von ihm erwarten konnte, auch seinen Job ordentlich gemacht hat, in der Rolle, in der er halt gespielt hat, als Third Down Rusher. Aber da haben die Vikings halt auch nochmal umgestellt, haben halt jetzt im Moment so eine Art 3-4 eigentlich auf dem Feld stehen, mit vier die eigentlich gelernten Defensive Ends plus noch Bar, den man dort oft als Edge Rusher aufstellt, in den Third Down Situationen. Und das hat gerade gegen New York eigentlich auch sehr gut funktioniert, wo Weatherly als Inside Rusher, der auch eigentlich nominell Defense End ist, vier Quarterback Pressures hatte in dem Spiel als Rotationsspieler, was verdammt viel ist. Und auch Ifeadi Odenigbo, der es ja auch dieses Jahr endlich ins Team geschafft hat, sehr gut ausgesehen hat. Und auch da muss man halt sagen, dass dieses Paket eben sehr gut ausgesehen hat, dass man halt da von innen heraus halt mit Weatherly, Griffin und Odenigbo gespielt hat und dann außen Hunter und Barr quasi als Stand-up-Edge-Rusher hatte. Und wenn das weiter so funktioniert, dann fehlt da halt eben auch die Rolle für Mataafa, weil der eben gerade jetzt in seiner frühen Phase der Karriere eben eher als Third Down Rusher nur gebracht werden kann und eben nicht für die frühen Downs. Das, was ich halt im Moment als Gefahr sehe, ist, dass Teams halt eben anfangen, an frühen Downs wieder mehr zu passen gegen die Vikings, weil die Lauf-Defense ist gut. Man steht dort mit Stephen und Joseph und auch Jaleel Johnson, der durchaus überraschend viele Three-Technique-Snaps bekommt, relativ gut. Und eben auch den Linebackern, die ja, wie schon vorher angesprochen, einen unglaublichen guten Saisonstart haben. Dass da Teams halt gar nicht mehr versuchen, in den ersten Downs zu laufen, sondern eben da schon anfangen, früh zu passen. Und das, glaube ich, könnte den Vikings echt wehtun, weil da fehlt dann eben komplett dieser Interior Rush, weil Joseph ist nicht der geborene Pass Rusher, Stephen schon gar nicht. Und da liegt es dann wirklich nur an Griffin und Hunter. Und wenn du da wirklich nur die Edge Rusher hast und nichts aus der Mitte, dann macht man es halt guten Quarterbacks doch relativ einfach. Und deswegen ist da noch meine Sorge, dass Teams das dann doch langsam aber sicher für sich rausfinden. Und deswegen befürchte ich, dass man da auch Lösungen gerade für die ersten Downs finden muss, auch mehr Inside Rush zu erzeugen. Da reichen dann eben die guten und kreativen Third Down Packages nicht mehr aus.
Ja, da muss man dann auch gucken, wie sich halt auch dann unsere Pass-Defense entwickelt. Gerade wenn du dann sagst, bei den frühen Downs, die kurzen Dinger in den Slot. Wie gesagt, also mit Hughes sehe ich das aktuell schon besser an. was Hill dann auch nochmal insgesamt vielleicht reinbringt, kann uns dann auch da durchaus helfen. Probleme werden wir, denke ich, wieder bekommen, wenn man versucht, dann Anthony Barr oder so in den Raum zu attackieren, mit wie McVay es beispielsweise letztes Jahr gemacht hat, wenn du dann einen flinken Receiver auf ihn setzt und dann das Matchup offen bekommst. Und dann ist der halt einfach weg, weil auch wenn er ein Linebacker ist, ist er doch schon irgendwie auch Big Man. Und wenn dann die kleinen, flinken Jungs da kommen, kann das durchaus schwierig werden.
Ich glaube, das Spiel gegen die Rams letztes Jahr muss man da nochmal gesondert betrachten. Da hat McVay halt gerade Zimmers Schema wirklich einmal bis aufs Letzte seziert und danach hat Zimmer ja sein Schema auch einmal komplett umgestellt, was ja durchaus in der letzten Saison auch sich ausgezahlt hat. Und ich glaube, das ist etwas, das wird schwierig, das nochmal so zu replizieren, wie das da gemacht wurde. Ansonsten wird es halt eben auch ein bisschen an den Cornern auch abhängen, ob die es langsam schaffen, da besser auszusehen, als sie es vorher getan haben, weil Rhodes spielt eben aktuell nicht auf dem Level, auf dem er bisher gespielt hat. Da gab es viele Diskussionen auch bisher. Auch mal, wie siehst du Rhodes wirklich individuell bisher, seine Leistungen? Findest du die Kritik fair? Gibt ja mittlerweile Leute, die schon so weit gehen, dass sie ihn benchen oder traden wollen. Was ist deine Meinung dazu?
Also, diese Saison würde ich da auf jeden Fall gar nichts machen. Weil alles, also, wenn wir nicht gerade irgendwie ihn und einen First Runner gegen Jalen Ramsey eintauschen können, sage ich mal, dann können wir uns diese Saison aktuell nur verschlechtern. Denke ich, weil wir sonst keinen Cornerback auf dem Niveau bekommen würden. Natürlich ist er weit davon entfernt, was er vor 2 Jahren hatte oder vor 3 Jahren, 16, 17. Die beiden Saisons waren ja wirklich richtig gut. Ja, da fand ich auch eigentlich legit, dass man legit gesagt hat, dass er irgendwie Top 5, Top 10 im Cornerbereich ist. Aber aktuell hat er definitiv Probleme und man muss dann in der Zukunft auch gucken, was man da jetzt macht. Also ich will jetzt nicht in die Offseason gehen, weil dafür ist die Saison einfach noch zu jung. Aber ich denke schon, dass man sich Gedanken machen wird, ob man jemanden mit aktuell diesen Leistungen wirklich auch dieses Geld in Zukunft weiter bezahlen wird.
Ich glaube, also ich fand Rhodes hat selber tatsächlich ein sehr interessantes Interview gegeben jetzt unter der Woche, wo es auch darum ging, warum eben gerade No-Name-Receiver relativ gut gegen Rhodes ausgesehen haben. Und ich glaube, wenn man sich die letzten Jahre mal angeguckt hat und Rhodes verfolgt hat, war der immer einer der Spieler, die mit am besten präpariert waren für das, was die Leute ihm da gegeben haben und eigentlich auf jeden Receiver immer komplett vorbereitet gewesen ist, genau weiß, was er tut. Und deswegen hat er gerade gegen die großen Nummer 1 Receiver oft relativ gut ausgesehen, weil er halt eben Leute wie Jones oder Thomas oder so, die hat er halt so gut gescoutet, dass er exakt immer gewusst hat, was sie tun. Und der hat ja auch gegen Julio wieder gut ausgesehen in der ersten Woche. Was er gesagt hat, wo er auch seine Technik laut eigener Aussage umstellen muss, ist gerade eben so ein bisschen gegen No-Names, dass man denen wohl von Coaches-Seite zum Teil gesagt hat, dass die gar keine traditionellen Moves auf ihren Routen mehr machen sollen, sondern eher so ein bisschen Chaos und Rhodes deswegen dadurch ein bisschen verwirrend, weil er halt gerade ein Spieler ist, der sehr stark auf traditionelle Routendesigns sich vorbereitet hat und ihm halt dann diesen Vorteil an Präparation, den er da immer hat, einfach zu nehmen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund, warum so ein Darius Slayton von New York, den kein Mensch kennt, Rhodes halt kriegen kann und der eben auf der anderen Seite aber wieder ein gutes Spiel gegen Julio Jones und die Falcons abliefert, weil diese Nummer 1 Receiver, die spielen ihr Spiel, die werden nicht wegen Rhodes da anfangen, jetzt irgendwie Messi-Routen zu laufen und da irgendeinen Chaos-Schwachsinn da zu machen, sondern die versuchen, ihr Spiel und ihre Stärke und ihr Route Running durchzubringen. Und darauf ist Rhodes halt nach wie vor sehr gut vorbereitet. Und bei diesen No-Names, die machen halt eben solche Geschichten, weil die halt eben wissen, dass sie standardmäßig eigentlich relativ wenig Chancen in so einem Matchup haben. Und deswegen glaube ich, könnte das tatsächlich einer der Punkte sein, wo man ansetzen kann und wo so ein bisschen die Probleme von Rhodes in dieser Saison auch liegen.
Ja, da muss man halt gucken, dass man die entweder gegen die Standardleute ins Play bekommt, also gegen die Number One Guys, oder dass man ihn oder dass er sich irgendwie besser darauf einstellen kann, wenn diese, ja, wie sagst du es, Messi-Plays da irgendwie kommen. Weil es hilft einem ja nicht, wenn er auf der einen Seite irgendwie Julio Jones zwar niedrig halten kann, aber dann der Gegner doch clever genug ist, einfach den No-Name-Receiver dahin zu hauen. Und dann stehst du halt da. Na, dann hilft einem auch nicht weiter. Der muss ja doch schon jeden relativ gut covern können. Und da vielleicht hilft da auch ein bisschen Abstimmung bei oder so, aber da muss sich in dem Moment daran was ändern, weil sonst bringt dir halt der Cornerback nichts. Ja, gerade wenn es eigentlich eher so ein Shutdown-Guy wie Rhodes ist. Oder du verhinderst wenigstens, dass die Quarterbacks in seine Richtung werfen.
Wo wir dann auch schon bei den Gegnern und deren möglichen Adjustments sind, wollen wir doch jetzt auch mal auf das Matchup selber gucken. Erstmal grundsätzlich, wie hast du die Eagles dieses Jahr gesehen? Du hast ja am Anfang schon angesprochen, dass du sie ähnlich wie ich auch vor der Saison mit als den stärksten Kader in der NFC, wenn nicht sogar in der gesamten Liga, gesehen hast. Die Eagles stehen aktuell genauso wie wir, 3-2. Was ist der Grund, dass sie auch so ein bisschen Startprobleme durchaus hatten? Haben ja unter anderem auch gegen die Lions verloren. Und wo siehst du Stärken und Schwächen in dem kommenden Matchup?
Ja, also, wenn wir schon gerade bei der Defense waren, dann gucken wir auch uns mal erstmal die Eagles Offense an. So von oben nach unten durch, sage ich mal. Ich finde Carson Wentz wirklich stark. Ja, in den Standardkategorien sieht er aktuell gar nicht so gut aus. Aber in so Advanced Metrics ist er überall eigentlich relativ gut vorne mit dabei. Er hat halt Nelson Aguilar, der Butterfinger hat. Und seine anderen guten Receiver sind gefühlt irgendwie alle verletzt. Und gerade so ein DeSean Jackson hat er ja richtig auch ein vertikales Element reingebracht. Der ist, glaube ich, für heute sogar auch noch out, was uns eigentlich ganz gelegen kommt. Meinem Fantasy-Team nicht, aber das ist ein anderes Thema. Das sah schon sehr gut aus. Und das Fiese ist jetzt wieder der Punkt, wo wir gerade drüber geredet haben. Die kurzen Pässe bei First Downs. Doug Peterson aus der Andy Reid-Schule ist halt jemand, der macht sowas. Und das sind viele Plays, die man gerade rausholt. Aktuell, gerade wo dann die anderen Receiver fehlen. Das kann uns richtig wehtun. Das hat er mit Green Bay gemacht. Und die werden uns definitiv im Slot attackieren. Mit ihren Spielern. Also, auch wenn Aguilar, wenn ich sage, ja, der lässt gerne mal einen fallen. Richtig schlecht ist er leider trotzdem nicht. Dazu sind mit Goddard und Ertz wahrscheinlich, ja, das aktuell beste Tight End Duo der Liga, die beide auch gut Pässe fangen können und ja leider dann in dem Moment auch nicht diese Big Play Targets sind. Das wird schon schwer. Und die O-Line, die ist halt auch nicht zu verachten.
Ja, ich meine, O-Line-technisch sind die Eagles ja jetzt schon seit vielen Jahren sehr weit vorne dabei. Gerade das Tackle-Tandem mit Peters und Lane Johnson ist unglaublich gut. Zusätzlich noch mal Jason Kelce als Center. Also da sind die Eagles eigentlich kaum angreifbar. Auch die Titans, nicht nur vielleicht, sondern aus meiner Sicht das absolut beste Titan-Duo aktuell, was es in der NFL gibt. Gerade Goddard ist, glaube ich, echt noch ein bisschen unterbewertet von dem, was er eigentlich bringen kann, einfach aufgrund der Tatsache, dass er hinter Zach Ertz immer noch die Nummer 2 im Team ist. Aber ich glaube, eben bei vielen anderen Teams in der NFL wäre Dallas Goddard der absolute und unumstrittene Nummer 1 Tight End. Das wird, glaube ich, auch eins der qualitativ hochwertigsten Matchups, die wir da sehen werden, mit den beiden Tight Ends gegen unsere Linebacker und Safeties, die eben auch dieses Jahr absolut grandios spielen. Also Harrison Smith fand ich letztes Jahr ein bisschen schwächer, als man ihn vorher hatte. Dieses Jahr finde ich absolut wieder an dem Punkt angesetzt, wo er 2017 war, vielleicht nicht ganz, aber doch wieder zu den absolut besten Safeties zählt. Und Anthony Harris steht dem eigentlich kaum nach. Also auch Harris dieses Jahr wieder unglaublich gut in die Saison gestartet, ist, glaube ich, aktuell der Nummer 2 Safety laut PFF aus den ersten 6 Wochen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dazu eben auch mit Kendricks und Barr. Die beiden Linebacker, die ja auch wirklich sehr, sehr gut gestartet ist. Gerade Kendricks spielt bisher, finde ich, die beste Saison, die er in seiner Karriere gespielt hat. Und da wird es wirklich darauf ankommen, dass die Vikings die Titans doch sehr limitieren. Denn abgesehen davon, das hast du richtig gesagt, fehlt es einfach aufgrund von Verletzungen schon so ein bisschen bei den Eagles. Da ist klar mit Alshon Jeffery die Nummer 1 da. Aber Jeffery ist eben auch nicht das ganz große Big Play Target in jedem Spiel. Also er ist halt auch nicht immer komplett konstant. Dann dahinter eigentlich nur noch Aguilar, weil auch bei den Running Backs fehlt mit Sproles eigentlich der Nummer 1 Passempfänger. Dazu auch Corey Clement, der ebenfalls draußen ist. Ja, DeSean Jackson, hast du schon gesagt, ist auch nicht dabei. Also da glaube ich schon, dass man die Offense sehr schnell limitieren kann, wenn man halt die Tight Ends limitiert. Denn vom Running Game her sind die Eagles zwar gut mit Howard und Sanders, aber jetzt nicht unter den allerbesten, wenn auch eben doch deutlich überdurchschnittlich. Und die Vikings haben eben auch eine der besten Laufverteidigungen dieses Jahr, lassen im Schnitt, glaube ich, rund 3,5 Yards pro Lauf zu. Und wenn man das hat und die Titans gleichzeitig limitiert, dann wird es für die Eagles Offense, glaube ich, verdammt schwer.
Ja, also ich glaube auch sonst kann noch ein Vorteil sein, dass so ein 50-50-Ding Carson Wentz auch normalerweise gerne mal einen Ball dann auch hält. Das andere Problem ist, dass er echt elusive ist und auch mal unter einem Tackle einfach mal durchtaucht oder vorbeikommt. Aber ich glaube, wenn wir die Titans durch gute Coverage limitieren können, dann können wir auch, irgendwann erreicht man ja immer den Quarterback erreichen und können Wentz durchaus auch mal, sag ich mal, ein bisschen wehtun. Nicht, dass ich jetzt irgendwie Verletzungen oder sowas wünsche, sondern einfach, es geht einfach darum, ihn auch zwischendurch mal zu hitten. Ja, und das könnte für uns eigentlich wirklich gut funktionieren. Wichtig ist, wie du sagtest, die beiden Tight Ends aus dem Spiel zu nehmen oder so gut wie möglich aus dem Spiel zu nehmen, weil ich denke, dass wir die hundertprozentig nicht aus dem Spiel nehmen können, weil da ist die Qualität einfach viel zu groß für. Aber dann könnten wir da offensiv was machen. Und wir haben ja auch immer noch ein bisschen die Homefield Advantage in dem Teil. Das US Bank Stadium und die Lautstärke da, die sollte man auch auf jeden Fall nicht unterschätzen.
Kommen wir zur anderen Seite des Balles, also das Matchup zwischen unserer Offense und der Defense der Philadelphia Eagles. Wie siehst du da das Matchup? Wie sollte man diese Defense attackieren? Und denkst du, dass die Vikings Offense alle Werkzeuge hat, um die Eagles auch zu schlagen, um denen auch weh zu tun?
Die Werkzeuge, ja. Den Willen auf die Anwendung, ich meine, die Sache ist, wir werden das Spiel eigentlich ganz anders angehen müssen, sage ich mal, die ersten 4 Wochen. Ja, denn die Eagles haben eine, wie auch schon die letzten Jahre, unglaublich starke Defensive Line. Diese Defensive Line kann gut den Lauf stoppen, aber die kommt auch verdammt gut zum Quarterback. Und da sind wir bei unserer größten Schwäche in der Offense, trotz Verstärkung im Sommer. Es ist die Offensive Line, wo Klein jetzt, glaube ich, auch auf jeden Fall nicht spielen wird. Zumindest nicht gut aus. Und der hat eigentlich echt Stabilität gebracht. Bradbury ist halt noch ein Rookie. Elfline, und Reef hat auch nicht wirklich seine beste Saison. Ja, und die sind halt auf Edge und auch in der Mitte durch Fletcher Cox unglaublich stark. Wenn wir aber uns doch dann die nötigen Sekunden erkaufen können, können wir die Secondary der Eagles angreifen. Die Secondary der Eagles ist wirklich, wie ich schon in der Einleitung sagte, die große Schwäche und eigentlich der einzige Grund, wenn ich jetzt die ersten Wochen betrachte, wo ich sagen würde, dass sie nicht mein wirklicher, ja, Super Bowl-Favorit aus der NFC sind, so ganz so relativ objektiv betrachtet. Denn mit Diggs und mit Thielen haben wir zwei Receiver, die man wirklich in die Top normalerweise 15 oder Top 20 auf jeden Fall mindestens packen kann. Und die können die Defense der Eagles absolut zerlegen. So ähnlich wie es auch letztes Jahr geschehen ist. Wenn Kirk Cousins genug Zeit hat und wenn Kirk Cousins den Ball auch werfen darf oder mit mehreren kurzen Pässen auch mal in das Spiel eingebunden wird. Also ich denke nicht, dass wir dieses Spiel über den Lauf gewinnen können, sondern dieses Spiel müssen wir über den Pass gewinnen.
Ich glaube, das ist relativ eindeutig dieses Mal. Also die Eagles in fast allen Statistiken die Nummer 1 gegen den Lauf. Da glaube ich, brauchen wir nicht zu denken, dass man da das Laufspiel früh im Spiel auch nur irgendwie etablieren kann oder sollte. Sondern du hast es eben gesagt, klar, beim DVOA stehen die Eagles auch im Pass auf Nummer 10, was jetzt erstmal gut aussieht. Allerdings, wenn man da eben guckt, der Sprung im DVOA ist von letzter auf dieser Woche von 22 auf 10 gegangen, einfach aufgrund dieser unfassbar schlechten Jets Offense, die ja wirklich so unglaublich schlecht gespielt haben letzte Woche gegen die Eagles. Und das hat eben diese Nummern da sehr stark hochgeboostet. Und glaube, das zeigt doch deutlich, dass eigentlich diese Defense eben über den Pass schlagbar ist, wenn man eben offensiv nicht so inkompetent ist, wie es die Jets eben waren. Und auch dort ist an der verletzten Front doch Sieht's auch nicht wirklich gut aus. Also insgesamt sind 6 Spieler bei den Eagles raus. Wir hatten ja eben in der Offense schon gesagt, mit Jackson, Clement und Sproles. Auch 3 Defense-Spieler mit Jernigan, der ein guter Inside-Pass-Rusher ist und dort eigentlich eben neben Fletcher Cox spielen würde, wenn er denn fit wäre. Und eben auch dem Starting Corner Duo mit Maddox und Darby. Wobei viele Eagles-Fans ja durchaus ganz froh sind, dass Darby nicht spielt, weil der halt eben auch zuletzt sehr schwach ausgesehen hat. Das heißt, dort hat man eigentlich so die komplette Ersatzbesetzung. Die Safeties, das sind eigentlich 3 Safeties mit McLeod, Jenkins und unserem alten Bekannten Andrew Sandejo, die dort regelmäßig Spielzeit bekommen. Auch die sind in Coverage absolut schlagbar und auch die Linebacker, die eigentlich in den letzten Jahren in Coverage immer sehr gut ausgesehen haben mit Bradham und Zach Brown, haben dort dieses Jahr doch mehr zugelassen, als man das so denken würde. Und ein Rezept könnte dort eben sein, um auch Cook ins Spiel zu bringen, Screenpässe, weil die Eagles sind mit eines der schlechtesten Teams, wenn es darum geht, Screenpässe zu verteidigen bisher in der Saison, während die Vikings eben eines der besten und effektivsten Teams mit Screenpässen sind. Und dort hat man ja schon gegen die Giants ein paar sehr schöne Designs gesehen. Allein wenn ich mir mal diesen Backside-Screen auf Cook nochmal ins Gedächtnis rufe, wo man ja erst den Bootleg nach rechts gefaked hat, also den Rollout von Cousins, dort auch noch einen Running Back rausgeleakt hat, was man ja eigentlich bei diesen Rollout-Pässen unter Kubiak oft sieht, und dann eben Cook auf die andere Seite geschickt hat mit 3 Blockern gegen 2 Defender. Solche Designs könnten eben auch gegen die Eagles wieder sehr gut aussehen, gerade weil die Eagles eine sehr aggressive Defense unter Jim Schwartz laufen und dort eben für sowas dann anfällig sind. Also sowohl gegen Play-Actions, Routenkombinationen, die Double-Moves beinhalten und eben auch solche Screens und Fake-Bootlegs etc. Das sind eben so Dinge, mit denen kann man halt diese Eagles Defense packen. Und das ist eben das, was die Vikings eben auch tun sollten. Und eben auch, darüber haben wir letzte Woche ganz viel gesprochen, einen Rhythmus im Passing Game etablieren. Weil wenn man da einen Rhythmus reinkriegt, dann glaube ich, ist diese Defense absolut schlagbar. Und dann wird es für die Eagles, glaube ich, verdammt schwierig, da heute in Minneapolis zu gewinnen.
Also sehe ich ähnlich. Man muss einfach eigentlich einen ähnlichen offensiven Gameplan ansetzen wie gegen die Giants. Darauf läuft es hinaus. Gerade mit Cook oder dann auch mit den beiden Tight Ends, dass sie dann das machen, schön die Targets aufteilen. Und dann werden halt allein irgendwann auch Diggs und Thielen werden immer irgendwann offen sein. Da kann man durchaus was holen. Man darf sich halt nur nicht von der Defensive Line dort halt überlaufen lassen, wie es beispielsweise die Jets letzte Woche getan haben. Also 10 Sacks ist einfach eigentlich
Ja.
unglaublich. Ne? Also ist ja fast wie bei uns gegen die Lions letzte Saison. Nur, das war ja auch mit Luke Falk. Ja, der, weiß nicht, gefühlt x-te Quarterback, den eigentlich die
Der schon
Jets haben.
entlassen worden ist, jetzt wo Daniel zurück ist.
Ja.
Er ist gestern entlassen worden.
Ja, warum auch nicht, ne? Also, der hat nichts gezeigt, was einem auch nur irgendwo was gemacht hat. Das ist, glaube ich, statmäßig sogar noch schlechter gewesen als Nathan Peterman.
Das weiß ich jetzt nicht, aber
Habe ich zumindest, meine ich, irgendwo gelesen
ja.
oder gehört. Also zumindest auf einem vergleichbaren Niveau wie Nathan Peterman. Und ja, der ist schon ganz unten, was Quarterback-Play in der NFL angeht.
Ja, dann sind wir jetzt eigentlich auch schon am Ende. Und wie immer, jetzt nochmal die Frage, was ist dein Tipp für das Spiel heute Abend gegen die Eagles?
Was mein Tipp? Also, Ich tippe natürlich auf den Sieg unsererseits und denke, ja, Offense, Defense, ja, ich würde sagen, 34, 28.
Oh, heiß. Das wäre ein ziemliches Highscore-Game,
Ja.
wobei ich auch eigentlich davon ausgehe, dass das Spiel punktmäßig doch höher ist als in den letzten Spielen. Ich würde nicht so hoch gehen, aber ich sehe da jetzt so ein 28 zu 23. Das wäre so die Punkt-Range, wo ich das, glaube ich, heute sehe. Ich glaube nicht, dass wir die Eagles unter 20 halten. Dazu ist deren Offense, glaube ich, auch einfach zu gut. Aber ich denke schon, gerade gegen diese Pass-Defense werden wir da auch einiges offensiv am Laufen haben. Und deswegen denke ich, ist 28, 23 ein relativ realistisches Ergebnis.
Ja, können wir uns darauf einigen. Hauptsache ein Sieg für Purple.
In dem Sinne war es das jetzt auch. Wir hören uns dann wieder bei der Review nach dem Spiel. Viel Spaß beim Spiel. Skol.
Skoll.